Willkommen zum Infomagazin bei Radio Dreieckland am Freitag, den 1. Dezember. Für die Zusammenstellung verantwortlich ist der Fabian mit folgenden Themen. Podiumsdiskussion zum links unten in die Mediaverbot. Gestaltungsbeirat sagt Nein zu Abriss der Familienheimhäuser in der Viere. Ist Glyphosat wirklich das alles ausmachende Problem, als dass es gehandelt wird? Bietet Nikolaus von Geiling, rechter Herbert-Kohl-Gesellschaft, ein Forum? Waffenhändler-Prozess gegen Philipp K. Neue Beweise sollen Beihilfe zum Mord belegen. Und das Letzte zum Schluss. Für Freiburg Stadtrat Rückauer relativiert medizinische Menschenversuche an Sinti und Roma. Am Donnerstag, den 30. November, wurde an der Freiburger Universität auf Einladung der Soli-Gruppe Unabhängige Medien über das Verbot von Indymedia links unten diskutiert. Im gut gefüllten Hörsaal nahm die Rechtsanwältin Angela Fomaniak, die zwei Beschuldigte im Links-Unten-Verfahren vertritt, Christian Rath, Journalist und rechtspolitischer Korrespondent unter anderem für die BZ und die Taz, Monika Stein von der Grünen Alternativen Freiburg und Professor Albert Scheer vom Komitee für Grundrecht und Demokratie an der Diskussion teil. Insbesondere zwischen Podium und Publikum entwickelte sich eine muntere Diskussion. Radio Dreieckland verfolgte sie. Zunächst erklärt Rechtsanwältin Angela Fomaniak, warum es ihrer Meinung nach gerade in die Media links unten getroffen hat.
Ich glaube, wenn man diese Frage, warum denn gerade in die Media vorweg denkt, dann wird es vielleicht, oder zumindest aus meiner Sicht, etwas klarer. Warum es links unten getroffen hat, hat, wir haben es gerade schon gehört, zeitlich mit dem G20-Gipfel zu tun und fand zeitnah am Wahlkampf und an der Wahl statt. Und ich denke, das kann man tatsächlich nicht außer Acht lassen. Ich meine, dass da wohl mit berücksichtigt werden muss, dass ganz offensichtlich das Innenministerium den Eindruck hatte, jetzt ein bisschen den harten Hund raushängen lassen zu müssen. Die Öffentlichkeit war ziemlich alarmiert nach G20, da ging es hoch und runter in der Diskussion und da konnte man es richtig schön auf den Putz hauen, um es etwas plastisch zu formulieren. Das wird auch sehr deutlich anhand der Unterlagen, die wir haben, dass tatsächlich alles im Also da war nichts lang vorbereitet, sondern wirklich dann alles so im Zeitraum August, nachdem der 20-Gipfel rum war, hat sich das Innenministerium hingesetzt und hat diese ganzen Sachen zusammengeschrieben. So. Und ich denke, warum es links unten betroffen hat, das hat halt schlichtweg damit zu tun, dass es in der Tat einfach das maßgebliche Informationsportal war. Da kam alles zusammen von linksliberal bis zu gewaltbereit, linksradikal. Aber es hat ein ganz, ganz breites Spektrum an Widerständigkeit, an linker Politik, an linksradikaler Politik abgedeckt. Und das war natürlich prima, sozusagen da dran zu gehen und damit ein Zeichen setzen zu können. Und das Zeichen war deutlich, weil das wurde definitiv wahrgenommen innerhalb der bundesdeutschen Linken und auch deutlich darüber hinaus. Wer links unten kennt, und ich denke, die meisten hier im Saal haben da schon mal einen Blick draufgeworfen, als es noch online war, der weiß, dass der allergrößte Teil der Beiträge, die da veröffentlicht wurden, mit Strafrecht überhaupt nichts zu tun haben. Wir waren anfangs sehr gespannt, sage ich jetzt mal, was sich aus den Akten ergibt. Und bei mir hat sich mittlerweile was verfestigt, dass ich so ein Stück weit, ich will jetzt nicht sagen schockiert bin, aber doch etwas ernüchtert bin, auf was für einer, nach meiner Auffassung, extrem dünnen Grundlage da gearbeitet wurde.
Eine dünne Grundlage für das Verbot, so Rechtsanwältin Angela Fomaniak, die zwei Betroffene von den Hausdurchsuchungen im Zusammenhang mit dem Verbot von Indymedia links unten vertritt und deshalb natürlich Akteneinsicht hat. Kritik daran, dass man es den Behörden leicht gemacht habe, gab es aber auch von Albert Scheer.
in die Media findlich, hat sich den Zugriff oder hat dem Innenministerium, den Behörden den Zugriff relativ leicht gemacht, wenn man so bestimmte Passagen nimmt, die ja dann auch zitiert werden in der Verbotsverfügung, die ganz manifest zu sagen, man würde auch Sachen menschenverachtende Äußerungen transportieren und relativ direkte Legitimationen, Aufforderungen von Straftaten produzieren, muss man sich eigentlich nicht so arg wundern, dass das zum Gegenstand zu Ermittlungen wird. Es ist ja was anderes sozusagen, ich würde deutlich sagen, eine radikale Kapitalismuskritik sachhaltig zu formulieren, als irgendwie zu der aufzufordern, gegen in Anführungszeichen Bullen irgendwie Böller zu werfen. Das hat einen anderen Charakter, eine andere Qualität und das begründet sich auch nicht gegenseitig sozusagen. Und das würde bei mir auch, muss halt auch eine Diskussion werden, dazu führen, dass ich sagen würde, naja, man wird auch nicht davon absehen können, dass in bestimmten sich links radikal nennenden Kreisen eine naive Selbstlegitimation von Gewalt, ein naiver Moralismus auch nicht ganz unverbreitet ist, der dann zu einer Selbstlegitimation führt, indem man glaubt, die Grenzen des Strafrechts überschreiten zu dürfen. Wenn das so ist, muss man diskutieren, ob das politisch vertretbar ist. Man muss sich auch dann diskutieren, ob man dann die sich selbst erlauben kann, die Grenzen des Strafrechts zu überschreiten, ob man sich erlauben kann, finde einer kategorialen Zuordnungen vorzunehmen, die man ansonsten ablehnen würde, also über Menschen sozusagen in bestimmten Art und Weisen zu reden. Da finde ich, da ist auch ein ganzes Stück Selbstkritik angebracht, sowohl auf der substanziellen Ebene als auch auf einer Ebene sozusagen, welche taktischen, politisch-taktischen Fehler begeht man denn eigentlich, wenn man so die Tür aufmacht, um sich quasi in so eine Angriffsstrategie zu begeben.
Auch Christian Rath gab sich nicht überrascht vom Verbot von Indymedia links unten.
Also die Frage war ja nicht, wird Indymedia irgendwann verboten, sondern wann wird Indymedia irgendwann verboten. Also so, dass das so lange gegangen ist, haben vielleicht die Macher selber nicht geglaubt. Die Verbotsgründe, die hier genannt werden, sind ja, wenn man es rechtlich nimmt, ziemlich überzeugend. Und wenn man anschaut, wie die Entstehung von Indymedia links unten war, was ja in gewisser Weise eine Spaltung war von Indymedia. Und irgendwann ist Indymedia links unten, weil da eben die ganzen illegalen Inhalte waren so groß gewesen, dass also das andere Indymedia nicht mehr so eine große Rolle gespielt hat. Aber es gibt es heute noch. Und so ein bisschen habe ich den Eindruck, dass es halt irgendwie geil war. Da waren illegale Inhalte und deswegen war da irgendwie viel mehr Traffic und deswegen ist da auch immer mehr hingelagert worden. Aber die Sicherheitsbehörden, die fanden es halt auch irgendwie offensichtlich spannend. Ja? Also so, da hatten sie plötzlich alles, mussten morgens immer nur auf Indymedia links unten gucken und hatten auf einen Schlag alle Bekennerschreiben, alle linksradikalen Diskussionen. Und deswegen ist es halt auch ein paar Jahre lang gegangen. Also so, die hätten das natürlich schon auch 2010, 2011, 2013 verbieten können. Aber sie waren auch überhaupt nicht darauf vorbereitet. Die fanden es ja einfach gut so für sie. Sie fanden es praktisch. Und dass dann eben dieser G20-Gipfel aus ihrer Sicht so aus dem Ruder gelaufen ist und dann die AfD Druck gemacht hat, ihr macht nichts gegen Linksradikale und dann die Wahlen waren, das hat sie praktisch dazu gezwungen, eben jetzt dieses größte und sichtbarste linksradikale und offen auch illegale Inhalte postende Portal zu schließen. Also so, ich glaube nicht, dass sie darüber glücklich waren. Das war für die eher blöd.
Es hätte aber auch Alternativen zum Verbot gegeben, meint Rechtsanwältin Angela Furmaniak.
Wenn man jetzt tatsächlich davon ausgeht, dass eben einzelne strafbare Inhalte auf dieser Seite gepostet waren, dann stellt sich die Frage, warum es nicht andere Möglichkeiten gegeben hat, zu sagen, man wendet sich an die Betreiber der Webseite und macht erstmal klar, dass einzelne Inhalte verschwinden müssen, ne, bevor man sofort das ganze Ding verbietet und platt macht.
Monika Stein von der Grünen Alternativen schildert ihre Sicht der Dinge, als sie vom links unten in die Media Verbot gehört hat.
Ich war heillos entsetzt, weil ich wirklich dachte, was passiert jetzt gerade hier eigentlich bei uns? Gleichzeitig ist bei mir als Politikerin schon gleich aufgefloppt, aha, in 4 Wochen ist Wahl, das ist schon ein Wahlkampfmanöver. Die CDU versucht gegen rechts sich ein bisschen nicht abzugrenzen, sondern von rechts dann doch wieder die ein oder andere Wählerinnenstimme zu bekommen. Es wurde ein Informationsmedium platt gemacht, es wurde ein Diskussionsforum platt gemacht und es wurde ein Forum platt gemacht, auf dem auch jede Menge Straftaten von rechts aufgedeckt wurden, wo die Polizei nicht in der Lage war, die aufzudecken. Und das darf man einfach auch nicht vergessen in dem Zusammenhang. Die Polizei hier in Freiburg oder in Südbaden hat Informationen bekommen von der Seite in die Media. Und ohne diese Informationen wären ein paar Neonazis weiter frei rumgelaufen. Und allein deswegen finde ich es, also ich kann verstehen, und ich habe auch damals gleich gesagt, es gibt Inhalte auf der Seite links unten in die Mediaten, wo ich auch sage, nee, danke, da müsste ich meinen Namen nicht drunter schreiben und da stehe ich auch nicht dahinter. Aber es gibt jede Menge Inhalte auf der Seite links unten in den Medien, auf die können wir nicht verzichten. Und das ist das Problem.
Die Diskussion auf dem Podium, besonders die Beiträge von Albert Scheer und Christian Rath, sorgten im Publikum teilweise für Unmut. Ein Redner meldete sich laut zu Wort und machte sich dafür stark, dass auch ein demokratischer Austausch und eine Zurkenntnisnahme von Positionen nicht legaler Positionen möglich sein müsse. Und dass die Möglichkeit dieser Zurkenntnisnahme von diesen Positionen verteidigt werden müsse. Der Redner kritisierte scharf, dass Christian Rath das Mittel des Vereinsverbots gegen Indymedia links unten nicht hinterfragte. Nazi-Juristen hätten dieses Mittel in der BRD in den 50ern zur Kommunistenverfolgung erfunden. Nun bediene man sich dieses Mittels. Er kritisierte, dass das Verbot nicht vom Podium stärker zurückgewiesen wurde. Daraufhin meldete sich Albert Scheer noch einmal zu Wort und bestätigte, dass er das Verbot kritisiert. Aber
bloß muss es aus meiner Sicht ja auch eine Bereitschaft geben, zu sagen, was Überlegungen dazu geben, was als Mittel einer linken politischen Kritik zulässig ist und was nicht mehr zulässig ist. Und ich finde, wenn man sich die Sachen mal rausnimmt, die eben auch gezielt und wie auch immer welchem Gewicht rausgepickt worden sind, sind das ganz klar Positionen, wo ich sagen würde, nee, linke Politik hat nichts mit Menschenverachtung zu tun, linke Politik hat nichts damit irgendwie aus meiner Sicht postpubertären Spaß daran zu tun, Knaller auf Bullen zu werfen. Das halte ich irgendwie für nicht akzeptabel, auch nicht ernst zu nehmen als politische Aktionsform. Und es gab im Vorfeld von G20 auch Aufrufe, die mich zum Beispiel, ich sage mal ganz konkret, wir als Komitee haben mit 20 Leuten die G20-Proteste beobachtet, in der polizeikritischen Perspektive. Ich bin dezidiert erklärtermaßen nicht hingefahren, weil ich gesagt habe, es ist völlig erwartbar, was da läuft. Zwei Seiten laufen aufeinander zu, beide suchen die Provokation und der Stärkere gewinnt. Das kann man sich vorher ausrechnen. Ob das eine rationale Form von Politik ist, darüber muss man aber diskutieren und streiten.
Dazu fordert Albert Scheer vom Komitee für Grundrechte auf. Wie gesagt, nicht nur seine Wortmeldung, sondern auch die Wortmeldung von Christian Rath sorgten teilweise für Unmut im Publikum. Eine Rednerin kritisierte in diesem Zusammenhang auch die Entwicklung der Taz. Früher seien dort zum Beispiel auch Bekennerschreiben veröffentlicht worden. Heute würde die Taz dann Bundeswehrwerbung veröffentlichen. Die Rednerin machte auch darauf aufmerksam, dass es, anders als von Christian Rath dargestellt, durchaus autoritärere Tendenzen gibt in Deutschland und machte juristisch auch auf die Verschärfung des Widerstandsparagraphen aufmerksam. Der jetzt beinhaltet, dass sogar das Einhaken bei Sitzblockaden ausreicht, um ins Gefängnis zu kommen. 2 Jahre zum Beispiel. Christian Rath antwortete auf diese Kritik und wurde zum Abschluss der Diskussion gefragt, was verloren geht mit Indymedia links unten. Angesprochen in der Diskussion wurden auch immer wieder Vergleiche mit Facebook. Auch darauf antwortet Christian Rath.
Ich glaube, für die linke Debatte also ist nicht so viel verloren, wie man sich hier versucht einzureden. Also so und zu Facebook, also der entscheidende Unterschied ist, Facebook steht eben nicht hin und sagt, wir haben das Alleinstellungsmerkmal, dass man bei uns strafbare Sachen posten kann, sondern sie sagen natürlich immer, wir kümmern uns drum und tun es dann nicht. Ne? Also das ist eben ein gewisser Unterschied.
Und zum Abschluss hören wir noch einmal Monika Stein. Sie nahm Bezug auf die Forderung auch aus dem Publikum, dass doch jetzt es an der Zeit wäre, eine neue Plattform, ein neues Indie-Media in die Wege zu leiten.
Ich kann mir schon vorstellen, natürlich wäre es gut, jetzt direkt eine alternative Seite aufzumachen. Da muss man dann aber erstmal wieder die Reichweite bekommen, die links unten Indie-Media links unten hatte. Und ich glaube, man unterschätzt manchmal so ein bisschen, wenn man nicht selber sowas schon mal am Hacken hatte, was ein Verfahren, was die Polizei gegen einen eingeleitet hat, an Kräften bindet. Also von daher denke ich, wir dürfen nicht unterschätzen, die Leute, die jetzt im Verfahren drin sind, gegen die ermittelt wird, die haben ziemlich was am Hacken, nicht nur finanziell, sondern einfach auch kräftemäßig. Und das einfach nur irgendwie zu sagen, naja, das wird jetzt dann einfach mal vor Gericht gehen und wahrscheinlich werden sie gewinnen, wenn alles gut läuft, das finde ich unterschätzt das Ganze einfach auch noch. Ein Gerichtsverfahren ist nichts, was man so einfach nur mal kurz mit links macht, wenn man nicht Rechtsanwalt oder Rechtsanwältin ist und es gerne macht.
Das sagt Monika Stein von der Grünen Alternativen Freiburg. Und soweit unser Bericht zur gestrigen Veranstaltung um das Verbot von Indie-Media links unten. Wie gesagt, das Publikum war mehrmals relativ unzufrieden mit Beiträgen vom Podium und es gab auch Unmutsäußerungen darüber, dass teilweise Vergleiche gezogen wurden vom Verbot von Indie-Media links unten zum Verbot von Plattformen wie Altermedia oder Tyasi. Bei dem einen gehe es explizit darum, Volksverhetzung zu verbreiten, bei den anderen Indie-Media links unten hingegen um diese Menschen, die andere Gruppen gegeneinander ausspielen, die Volksverhetzung verbreiten, um diese zu stoppen.
Der Gestaltungsbeirat der Stadt Freiburg hat sich klar gegen den Abriss der Familienheimhäuser in der Quäkerstraße ausgesprochen. Am gestrigen Donnerstag hatten sich die Mitglieder des Beirats morgens vor Ort ein Bild von dem Wohngebiet gemacht. Schon dort waren sie von der Initiative Viere für alle empfangen worden.
Also insgesamt ist es interessant, dass in der Architektur natürlich meistens über Häuser geredet wird und nicht über Menschen, die da drin wohnen. Deshalb haben wir heute Vormittag bei der Begehung auch ziemlich Präsenz gezeigt, also für von uns Bewohnern. Uns war das wichtig, damit auch gesehen wird, wir leben da eigentlich genau das Genossenschaftsmodell, was immer propagiert wird. Also wir sind eigentlich die Genossen und zwar in einer Durchmischung, die man sonst in neuen Häusern kaum noch findet, weil sich die Leute nämlich gar nicht mehr die Mieten leisten können in den neuen Häusern. Also wir haben wirklich alleinerziehende Familien, wir haben Alte, wir haben Junge, Kranke, Gesunde, also keine Ahnung, der ganze Altersquerschnitt und Bevölkerungsquerschnitt.
Nachmittags dann stand die Quäkerstraße auf Platz 1 der Tagesordnung der Sitzung des Gestaltungsbeirats. Wie wir berichtet haben, plant die Wohnungsbaugenossenschaft Familienheim den Abriss der Häuser Quäkerstraße 1 bis 9 nahe dem alten Wiehrebahnhof. Sie sind Teil eines fächerförmigen Ensembles mit Baujahren zwischen 1938 bis 1952 mit vierstöckigen Mietshäusern und großzügigen Innenhöfen. In Zukunft könnten weitere Gebäude in diesem Areal von Abriss betroffen sein. Dagegen hat sich gleich nach Bekanntwerden der Pläne im Sommer die Initiative Viere für alle aus FamilienheimgenossInnen gegründet. Der Sitzungssaal im Technischen Rathaus war zur Sitzung des Gestaltungsbeirats bis auf den letzten Platz voll. Viele Mitglieder der Initiative waren gekommen, darunter auch etwa 10 direkt betroffene MieterInnen der Quäkerstraße. Die Mieterinnen hatten Schilder mitgebracht, die teilweise während der Sitzung hochgehoben wurden. Zum Beispiel, wir lieben unsere Häuser. Zwischenrufe und Applaus verbat sich der Gestaltungsbeirat aber explizit. Eine Beteiligung sei nicht vorgesehen. Immerhin handelte es sich ja um Genossinnen der Familienheim. Und der Beirat wolle keine Partei ergreifen. Das brachte die meisten zum Schweigen. Selbst am Ende war der Applaus daher dann nur noch ganz schüchtern. Zur Planung des gewünschten Neubaus hatte die Familienheim das Architekturbüro Rottweiler und Färber sowie die Landschaftsarchitektin Roger beauftragt. Diese stellten im Gestaltungsbeirat ihre bisherigen Planungen vor. Die Häuser Quäkerstraße 13579 sollen abgerissen werden. An ihrer Stelle soll in ähnlicher Anordnung ein Häuserriegel kommen. Wie bisher vierstöckig, statt Satteldach darauf Attika-Wohnungen. Die Öffnung der Häuserreihe hin zum Innenhof soll dabei allerdings vergrößert werden und ein dreistöckiges Haus soll in den Innenhof hineingestellt werden. Der Gestaltungsbeirat war von der Präsentation der Familienheim und der ArchitektInnen wenig beeindruckt. Der Beirat sieht in dem Ensemble eine gewachsene Einheit. Das Quartier habe eine besondere Identität, die für ganz Freiburg beispielgebend sei. So etwas niederzureißen gehe schnell, während es Jahrzehnte brauche, um zu entstehen. Der Beirat sei in Sorge. Anpassungen seien vielleicht notwendig, aber mit einem Neubau könnte diese Identität verloren gehen. Die Neubauten gegenüber, die bereits vom gleichen Architekturbüro Rottweiler und Färber erstellt wurden, ließen genau das vermissen. Und eine Bebauung des Innenhofs gehe gar nicht. Statt ein paar Häusern herumzudoktern, solle Familienheim ein Gesamtkonzept für das gesamte Areal erstellen. Der Gestaltungsbeirat glaube, so die Architektin Jorun Ragnarsdottir, die die Sitzung auch moderierte, mit einer behutsamen Sanierung könnten alle Ziele erreicht werden. Eine Familienheimmieterin aus der Initiative Viere für alle zeigte sich nach der Sitzung darüber zufrieden.
Also mein Eindruck war, dass also das, was die Architekten vom Gestaltungsbeirat gesagt haben, eigentlich genau unser Gefühl trifft, dass es einfach was Besonderes ist und diese Identität, die wir einfach haben, was auch diesen Zusammenhalt einfach stärkt, den wir haben, dass wir jetzt füreinander einstehen und das eben nicht so sehen, dass jedes Haus für sich gesehen werden kann, was ich auch als sehr wichtig achte, dass es einfach insgesamt erhaltenswert ist.
Und warum genügt der bisherige Standard nicht? Die Häuser in der Quäkerstraße seien noch weitgehend in ihrem ursprünglichen Zustand, so Frau Jollos. Offensichtlich meint sie damit den Zuschnitt und den Standard der Wohnungen. Was sie aber suggeriert, ist, dass die Wohnungen heruntergekommen seien, während die Initiative Viere für alle immer wieder betont, dass ausreichend Instandhaltungsarbeiten vorgenommen worden sind. Die Baumaterialien stammten aus der Nachkriegszeit, so Jollos, wo Knappheit herrschte. Es gebe keine statischen Reserven, zum Beispiel für Wärmedämmung, auch keine ausreichenden Brand- und Schallschutz. Die Häuser seien nicht barrierefrei, nutzbare Balkonflächen fehlten. Eine entsprechende Renovierung sei wirtschaftlich nicht vertretbar. Da bleibe nur der Neubau. Dass das so ist, muss man einfach glauben. Die Initiative Viere für alle hat schon seit längerem Gutachten verlangt. Jorun Ragnarsdottir vom Gestaltungsbeirat bemerkte ebenfalls, dass dem Beirat erst einmal handfeste Informationen zum Zustand der derzeitigen Gebäude bräuchte. Nach den bisherigen Ausführungen der Familienheim könne der Beirat noch nicht nachvollziehen, warum eine Sanierung wirtschaftlich nicht möglich sein solle. Jollos von Familienheim darauf geknickt: Vielen Dank. Was soll ich dazu sagen? Eher was dazu sagen können die Leute von Viere für alle.
Es ist auf jeden Fall eine Absage erteilt worden an die Durchökonomisierung des gesamten Areals, überhaupt des Lebensraums. Der ist uns als Anwohner sehr wichtig, es sind nicht nur die Kinder, die sich treffen, sondern auch die Leute treffen sich in einer sehr demokratischen Weise. Alle wohnen nämlich in ähnlichen Verhältnissen. Es gibt keine Penthäuser und Souterrains, sondern alle wohnen eigentlich in ganz ähnlichen Wohnräumen. Was sehr schön ist, was das ganz Besonderes ist in Freiburg, dass es sowas noch gibt in diesem Gesamtensemble. Das ist das eine, was ich sagen wollte. Und das zweite ist, dass wir auch insgesamt gegen eine sogenannte Verrieselfeldisierung von, also städtebaulich gesehen, von Freiburg sind. Das sind also alles sterile Funktionsbauten, die heutzutage gebaut werden. Und wir haben eben einfach noch Bereiche, da ist es noch sehr abenteuerlich, was man gerade für die Kinder auch sich nur wünschen kann. Und von daher ist uns das eigentlich wichtig, dass es in eine Richtung geht, dass wir insgesamt alles unter einen Denkmalschutz irgendwann stellen können und das erhalten bleibt, so wie es ist. Es werden noch die letzten Lebensräume sein, die so gebaut sind.
Der Gestaltungsbeirat soll, wie der Name schon sagt, die Gestaltung von städtebaulichen Konzepten beurteilen. Aber dennoch standen und stehen auch immer soziale Aspekte im Hintergrund, wenn über diese geplanten Abrisse diskutiert wird. Das wurde schon deutlich, als zu Beginn der Sitzung Anja Jollos vom Vorstand der Genossenschaft Familienheim das Wort hatte. Sie betonte, dass die Baugenossenschaft keine Gewinnziele habe, sondern ihre Erträge wieder in den Wohnungsbestand investiere. Die BewohnerInnen sollten trotz des Neubaus weiterhin alle bei Familienheim in der Viere wohnen bleiben können. Das Quartier, so Jollos, solle bleiben, wie es ist. Auf keinen Fall wolle sie Gentrifizierung. Bei den Neubauten plane die Familienheim freiwillig 30% geförderte Wohnungen. Bei denen werden die Mieten nach aktuellem Stand bei 7,50 Euro pro Quadratmeter liegen. Dazu eine Familienheimbewohnerin aus der Initiative Viere für alle nach der Sitzung.
Wenn jetzt davon gesprochen wird, dass die Leute im Quartier auf jeden Fall verbleiben können, das ist eine Milchmädchenrechnung, denn die Mieten, die wir jetzt haben, die sind halb so hoch wie das, was später im Neubau bezahlt werden muss. Und die Sozialwohnungen, die geschaffen werden, erstens reichen die nicht für alle, die einen Anspruch darauf hätten. Und zweitens sind die trotzdem teurer als die Bestandsmieten jetzt und es ist zeitlich befristet. Also letztendlich wird es nach kurzer Zeit dafür sorgen, dass von den jetzigen Mietern einfach dann keiner mehr da bleibt. Und was uns auf der Infoveranstaltung eben auch gesagt wurde, ist, dass es für die Häuser Quäkerstraße 1 bis 9 kein Gutachten gibt, dass sie das entscheiden aufgrund von 20 Jahren Berufserfahrung. Und das wurde jetzt nicht so rübergebracht, aber der Gestaltungsbeirat sagt ja auch, sie haben keine Unterlagen. Sie haben keine Unterlagen, weil es keine Unterlagen gibt.
Angesichts der Härten stellt sich die Frage, warum braucht es überhaupt den Neubau nach Meinung der Familienheim? Frau Czolos verweist hier auf die Verantwortung für die GenossInnen. 1000 Genossenschaftsmitglieder seien auf der Warteliste von Familienheim. Immer wieder spricht sie von Barrierefreiheit und vor allem von jungen Familien, die doch so dringend Wohnraum bräuchten, die schon aus Freiburg ins Umland verdrängt würden. Diese ominösen jungen Familien mit Interesse an Gentrifizierung werden in Freiburg immer gern instrumentalisiert, wenn es darum geht, ältere MieterInnen mit wenig Geld zu vertreiben. Doch die junge Frau von Viere für alle, mit der ich sprechen konnte, ist Teil einer solchen jungen Familie. Die 35-Jährige wohnt mit ihrem Mann und 3 Kindern in einer Familienheimwohnung in dem Areal am Viere-Bahnhof. Findet sie ihre Wohnung unpassend?
Für uns ist es eigentlich im Gegenteil. Also wir haben 3 Kinder und es ist einfach ja für die Kinder so ein kleines Paradies. Die können sich einfach frei da bewegen, die treffen sich im Innenhof, da ist im Sommer, sind die da eine richtige Bande, die da selbstständig unterwegs sein können und es ist einfach für uns auch eine Sicherheit, diese günstige Wohnung zu haben, dass wir mehr Zeit als Familie auch haben. Wir müssen nicht Doppelverdiener sein, beide eine ganze Stelle haben, sondern wir können auch die Zeit gemeinsam verbringen einfach und ja, von daher macht es ganz viel Lebensqualität aus.
Und sie ergänzt noch nach dem Interview, dass viele ältere Bewohnerinnen sich den Neubau gar nicht leisten könnten. Zitat, was nützt eine barrierefreie Wohnung, wenn die Rente dafür nicht reicht?
Der Gestaltungsbeirat sagt Nein zum Abriss der Familienheimhäuser in der Viere. Mehr Infos zum Thema gibt es unter www.viere-für-alle.de. Spätestens seit der politischen Steilvorlage durch den Alleingang des Agrarministers Schmidt von der CSU bei der Zulassungsverlängerung des Herbizids Glyphosat scheint sich Weh und Wohl einer für Mensch und Umwelt verträglichen Landwirtschaft nur noch an diesen Stoff zu bemessen. Radio Dreieckland fragte Axel Meyer vom BUND Südlicher Oberrhein, ist Glyphosat wirklich ein so großes Problem?
Also für die konventionelle Landwirtschaft ist es überhaupt kein Problem, sondern für die konventionelle Landwirtschaft ist es eine Chance. Es ist ein Problem für Mensch, Umwelt und Natur. Das muss man einfach sagen. Das heißt, die konventionelle Landwirtschaft hat es verständlicherweise gerne leicht und da bietet sich so ein Totalherbizid an. Aber deine Frage ist berechtigt. Eigentlich ist Glyphosat nur die Spitze des Eisbergs. Das ist das, was wir diskutieren, aber eigentlich stecken viel größere Probleme dahinter. Also Glyphosat ist ein Totalherbizid. Es killt alles, was grün ist. Was ich in dem Zusammenhang immer ganz spannend finde, es ist eigentlich ein Unkrautkiller, ein Pflanzenkiller, aber es heißt offiziell Pflanzenschutzmittel. Das heißt also so diese Besetzung der Begrifflichkeit. Also die andere Seite schafft es immer, die Begrifflichkeit zu besetzen. Und da wird ein Stoff, ein Gift, der alles tötet, wird Pflanzenschutzmittel genannt. Aber es gibt natürlich noch andere Totalherbizide. Wir haben Nitratprobleme im Grundwasser. Wir haben im Bereich der Landwirtschaft ungeheuer viele Probleme.
Also wenn jetzt Glyphosat verboten würde, man muss es sehr im Konjunktiv sprechen leider im Moment, dann würde ein anderes Herbizid oder andere Herbizide in Kombination eingesetzt, die Probleme, die da kommen, zum Beispiel Insekten sterben oder davon abhängig Vogelsterben und sowas, hätte man die dann nicht eigentlich auch?
Die Probleme haben wir ja nicht in Zukunft, sondern die haben wir jetzt schon. Wir haben einen Rückgang der Insekten teilweise 70-80%. Und wenn die Vögel keine Insekten mehr fressen, dann haben wir da auch einen Rückgang bei Schwalben, bei anderen Arten. Also diese Probleme haben wir jetzt schon. Und wenn Glyphosat von einem Tag auf den anderen verboten würde oder verboten wird, dann kommen andere Totalherbizide und dann muss man schauen, ob die besser oder schlechter sind. Aber das ist schon das konventionelle Denken. Wir als BUND denken natürlich in eine ganz andere Richtung. Wir müssen hin zu einer ökologischeren Landwirtschaft. Das muss eigentlich das Ziel sein. Im Moment haben wir einen kleinen Anteil an Biolandwirtschaft, aber der muss einfach unbedingt größer werden. Und da muss man der konventionellen Landwirtschaft auch Möglichkeiten geben, sich umzustellen und zu verändern. Das heißt also, jetzt an einem Tag Glyphosat zu verbieten und dann kommen andere Totalherbizide, das ist sicher der verkehrte Weg. Der Weg muss Richtung Ökologisierung der Landwirtschaft gehen.
Ja, ökologischer Landbau ist natürlich sehr viel besser. Könnte aber die Landwirtschaft insgesamt auf ökologischen Landbau umgestellt werden? Oder müsste man vielleicht eine Zwischenform auch finden?
Also für eine Übergangszeit braucht man auf jeden Fall eine Zwischenform. Aber das Problem, wir haben es jetzt vom Umfeld dieser Glyphosat-Geschichte und da muss ich einen ganz ungewöhnlichen Punkt einführen für den BUND, nämlich den Aspekt der Globalisierung. Da werden sich jetzt die Hörerinnen und Hörer fragen, was hat denn Globalisierung mit Glyphosat zu tun? Das hat ganz viel damit zu tun. Das heißt, im Moment wird ja gerade ein Freihandelsabkommen mit Kanada diskutiert. Und dann treten unsere Landwirte in direkte Konkurrenz mit Landwirten in Kanada. Die haben Äcker, die sind 5 Kilometer lang und 5 Kilometer breit und werden vom Hubschrauber aus vergiftet. Und wenn man das einfach nur dem Markt überlässt, dann ist überhaupt keine Frage. Dann müssen unsere Landwirte aus ihrer Sicht mehr giften oder untergehen. Sie müssen mehr Herbizide einsetzen. So ein Freihandelsabkommen führt letztendlich dazu, dass die letzten Hecken verschwinden, dass die Arten verschwinden. Das heißt also, wenn wir eine andere Landwirtschaft wollen, dann müssen wir sie auch vor dieser Ideologie des freien Marktes schützen.
Vom 8. bis zum 10. Dezember soll in Freiburg auf Schloss Ebnet die Herbsttagung der Herbert-Kruhl-Gesellschaft stattfinden. Vorsitzender der Gesellschaft und Leiter der Tagung ist der AfD-Funktionär Volker Kempf. Darauf machte die autonome Antifa Freiburg aufmerksam. Nicht ganz klar scheint im Moment zu sein, ob Schlossherr und FDP-Stadtrat Nikolaus von Geiling doch noch auf Kritik reagiert und die Gesellschaft wieder auslädt. Was es mit der Herbert-Kruhl-Gesellschaft genau auf sich hat, zu der Geiling auch angekündigt hatte zu sprechen, wollten wir von Andreas Speit wissen. Er ist Journalist, der für zahlreiche Medien wie die Zeit, die Taz, aber auch für Jungle World und den rechten Rand über den deutschen Rechtsradikalismus schreibt.
Wer ist diese Herbert-Kruhl-Gesellschaft?
Ja, die Herbert-Kruhl-Gesellschaft konnte 2010 ihr 10-jähriges Jubiläum feiern. 1999 begann sie sich aufzubauen. Volker Kempf ist der Vorsitzende von Anbeginn. Und von Anbeginn muss man auch ziemlich deutlich sagen, hält er halt das Erbe von Herbert Kruhl sehr fest und bleibt eigentlich auch auf seiner politischen Linie. Herbert Kruhl ist ein nicht ganz unumstrittener Vordenker der Ökologiebewegung. Er hat 1975 ein Standardwerk geschrieben, eigentlich das Werk für die grüne Bewegung, Ein Planet wird geplündert. Und heute, so rückblickend, ist man ein wenig verwundert, dass dieses Buch so völlig unkritisch in der linksalternativen Ökologiebewegung aufgenommen worden ist, weil er damals etwas schon vorgedacht hat, was heute groß zum Tragen kommt. Nämlich hat schon den Gedanken verbunden, dass die europäische Einwanderungspolitik eine sagenhafte Dummheit sei. Und er hat letztlich den Gedanken mit forciert, der wurde früher auch schon präsentiert, aber er forcierte ihn noch mehr in der Gestalt, dass man eben Ökologie immer auch mit Einwanderung zusammen denken sollte. Und er sah das extrem negativ. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum beispielsweise Volker Kempf nicht nur für die Junge Freiheit geschrieben hat, sondern auch in einem rechtsextremen Magazin zuerst, zum 20. Todestag von Herbert Kruhl, eben auch nochmal genau diesen Gedanken sehr deutlich dort ausdrückte und auch gleich meinte, dass die Grünen eigentlich schon längst nicht mehr so richtig grün wären, weil sie sich mit Nebensächlichkeiten wie der Geschlechterpolitik herumstreiten würden.
Herbert Kruhl war lange für die CDU im Bundestag. Er war Vorsitzender der Arbeitsgruppe Umweltvorsorge in der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, ist später aufgrund der Umweltpolitik aus der CDU ausgetreten, war eine Zeit Vorsitzender des BUND und war sogar 1979 zusammen mit Petra Kelly Spitzenkandidat der Grünen bei der Europawahl. Später führte er dann die ÖDP, die Ökologisch-Demokratische Partei. Für diese schrieb er in einem Positionspapier, du hast es schon ein bisschen angedeutet, die Bundesrepublik Deutschland gehört zu den am dichtesten besiedelten Ländern der Erde und kann aus diesem Grund mit Sicherheit kein Einwanderungsland sein. Störungen des ökologischen Gleichgewichts und die Zerstörung natürlicher Lebensräume gehen mit der Bevölkerungsdichte Hand in Hand. Ist das ein häufigerer Werdegang, Umweltschutz, dann Heimatschutz und daraus folgend rechter Einwanderungsgegner?
Also tatsächlich ist das Themenfeld Ökologie mitnichten ein linksbesetztes Thema. Das hat wenig mit unserer Wahrnehmung zu tun, dass wir immer denken, das wäre so. Aber geschichtlich gesehen müssen wir sagen, dass seit 1871, dem Beginn der völkischen Bewegung als Organisationskramen, wir da von Anbeginn immer antikapitalistische, antiindustrialistische, auch ökologische Gedanken haben, die auch nicht, ich sage das ganz deutlich, instrumentell sind, sondern ein ganz tiefes Anliegen dieser Bewegung. Und tatsächlich haben wir diesen rechtskonservativen bis rechtsextremen Kern ja eben auch dann in der Gründungsgeschichte der Grünen dann wieder gehabt. Und darum wundert es mich eigentlich nicht, dass wir immer wieder einzelne Personen haben, die dann nach ganz weit weg, rechts wegrutschen, wenn sie mit ökologischen Anliegen kommen, beziehungsweise Leute aus ganz tiefer rechter Gesinnung heraus sich ökologisch engagieren. Das ist leider ein Themenfeld, wo ich oft den Eindruck habe, wir haben das nicht im Kopf, dass tatsächlich dieses Thema von Anbeginn auch tiefbraun ist.
Die Herbsttagung der Herbert-Kohl-Gesellschaft will sich unter anderem auch mit dem auch in Freiburg berühmten ordoliberalen Ralf Dahrendorf befassen. Über ihn wollte oder will auch FDP-Stadtrat Nikolaus von Geiling sprechen. Wie passt der liberale Dahrendorf denn zu der sehr rechten Herbert-Kohl-Gesellschaft?
Naja, sie verbinden natürlich eben das zeitkritische Moment da drin. Und das ist, glaube ich, auch, wo wir sehen, wo Überschneidungen ideologischer Art dann eben doch stattfinden, nämlich in der Kritik an der modernen Gesellschaft, inwieweit unsere Lebensweise sozusagen ökologisch gerechtfertigt ist oder inwieweit unsere Lebensweise eigentlich dem Menschen gerecht wird. Aber man muss das ganz deutlich sagen, eine Kritik an den bestehenden Verhältnissen und hier in dieser Kombination, dass vielleicht eine moderne Gesellschaft dem einzelnen Menschen und der Natur, den Tieren nicht gerecht wird, ist nichts Neues. Und wir haben oft immer wieder diese Überschneidungsebenen. Und was mich wirklich auch im schlimmen Punkt erschüttert, ist eigentlich, dass man auch sieht, dass an dieser Frage anscheinend der Rest der Positionen, die dann von Herbert Kohl kommen, dann einfach ignoriert wird, weil man halt so schön gemeinsam lamentieren kann über die bestehende dekadente Demokratie.
Neben Dahrendorf steht die Beschäftigung mit Heinz Siegfried Strello im Blickpunkt der Tagung. Wer ist Heinz Siegfried Strello?
Strello hat eigentlich einen ähnlichen Weg wie Volker Kemp, der ja der Vorsitzende der Herbert-Kohl-Gesellschaft ist, aber eben auch Wolfram Epitnazi, der stellvertretende Vorsitzende. Sie kommen alle quasi aus diesem Umfeld in der Kritik der Grünen, sind über die ÖDP dann gegangen und haben sich dann später auch bei den Unabhängigen Ökologen Deutschlands weiter positioniert. Man muss der Vollständigkeit halber sagen, die ÖDP hat sich wirklich gewandelt. In der Gründungsphase war sie natürlich ganz massiv geprägt von den Gedanken von Herbert Kohl, der ja auch gesagt hat, kurz vor seinem Tod, das publiziert hatte, dass eben eine Vermischung in einer Menge sozusagen immer einen Niedergang bedeuten würde. Und gleichzeitig hat die ÖDP dann für sich aber gemerkt, nein, das geht so weit nach rechts, diese Person, dass sie ihn auch rausgedrängt haben und heute andere Positionen haben.
Wie Volker Kempf als Vorsitzender ist auch der stellvertretende Vorsitzende der Herbert-Kohl-Gesellschaft, Wolfram Bednarski, Mitglied der AfD. Ja. In welchem Verhältnis steht denn die Herbert-Kohl-Gesellschaft zu neurechten Akteuren oder auch der AfD?
Also sie stehen personell eben über die beiden Personen sehr, sehr nahe. Und man merkt es aber eben auch, dass Kemp beispielsweise eben für die Junge Freiheit selbst geschrieben hat, also der Wochenzeitung der Neuen Rechten. Und man sieht eben auch, das finde ich in dem Fall sehr interessant, dass eigentlich ja man bei der AfD nicht so sehr für Umweltschutzthemen ist. Das scheint aber diese Herren beide gerade nicht zu stören, sich trotzdem dort parteipolitisch zu engagieren. Also man geht ja dort in den Kreisen der AfD unter anderem auch von einer Klimalüge aus, dass es eben keine Erderwärmung gäbe. Da finde ich das schon interessant, dass den beiden, die sonst so für Ökologie sich so stark machen, in einer Partei sich engagieren, die eigentlich ihrem ökologischen Grundverständnis zuwiderlaufen müsste.
Heißt, der gemeinsame Nenner ist da der Rassismus, die Einwanderungsfeindlichkeit?
Das kann man unterstellen in diesem Zusammenhang. Beide sind sehr zurückhaltend in ihrer Wortwahl, aber das könnte der gemeinsame Nenner sein, weswegen man sich dann dort stark macht. Und das ist ja auch keine große Überraschung, weil wenn wir sagen, Herbert Kohl hat das genauso vorgedacht mit dem Aspekt der Einwanderung, dann sind sie ja quasi völlig auf Linie ihres großen Vordenkers.
die Herbert-Gruhl-Gesellschaft zu sich ins Schloss einladen, kann man da sagen. Meinungsfreiheit gilt auch für diese Akteure. Ein Austausch muss nicht bedeuten, dass man ihrer Meinung ist, oder würdest du sagen, das geht gar nicht?
Naja, hier muss man wirklich sagen, es geht ja gar nicht um einen Meinungsaustausch von kritischen Positionen, sondern man will Positionen präsentieren. Anhand den Gästen, die als Referenten ja eben angekündigt sind, sieht man ja, es ist ja überhaupt gar keine Gegenstimme geplant. Es geht eher darum, das Gedankengut der Protagonisten, die sozusagen, den man erinnern möchte, halt Ralf Dahrendorf und Herbert Gruhl beispielsweise und auch Rolf-Peter Sieverle, dass man da etwas zusammenpacken möchte, und es geht nicht darum, einen kritischen Diskurs zu gehen. Und darum denke ich tatsächlich, an der Stelle muss man das dann auch genauso kritisieren. Es geht nicht um einen Meinungsaustausch, es geht darum, dass sie sozusagen Position entwickeln wollen. Man kann auch böse sagen, das ist ein Treffen, um Ideologie weiter zu schmieden, um in der Mitte der Gesellschaft dann sich besser präsentieren zu können.
Abschließend, du hast angedeutet, der rechte Heimatschutzgedanken gehörte von Anfang an zu Teilen der Ökologiebewegung. Was sollte denn die Ökologiebewegung aus dieser Erkenntnis ziehen?
Na, ich denke, dass wir wirklich sehr vorsichtig sein müssen und nicht immer gleich denken, oh, wenn jemand alternativ ist, ökologisch oder bio einkauft, dass man da wirklich mal genauer hinschauen sollte und dann auch vielleicht feststellt, oh Mensch, da geht ein ganz anderes Welt- und Menschenbild mit einher, als man so pauschal immer unterstellt. Ich weiß nicht, ich erlebe das ganz oft bei Veranstaltungen, dass immer noch heute Menschen ganz überrascht sind, dass eben Rechtsextreme sich in diesem Bereich tummeln und auch Rechtspopulisten, wobei man eben sagen muss, nein, das ist nicht der Fall, das ist tatsächlich kein Einzelfall, sondern es hat eine ganz lange historische Kontinuität, und ich würde mir eben wünschen, dass man die mehr wahrnimmt und dann auch in die politische Auseinandersetzung geht, damit es dort eben auch keine Querfronten gibt, sondern man ganz klar eine Grenze zieht bis hierhin und nicht weiter, weil aus ökologischen Gründen Menschen sozusagen die Einreise nach Deutschland zu verbieten und versuchen, dass Menschen überhaupt nicht auf die Flucht sich begeben, ist, glaube ich, genauso schlimm, als wenn man das aus rein rassistischen Erwägungen macht.
Das sagt Andreas Speit. Mit ihm haben wir über die Herbert-Gruhl-Gesellschaft gesprochen. Vom 8. bis zum 10. Dezember soll diese auf Schloss Ebnet von FDP-Gemeinderat Nikolaus von Geiling stattfinden. Die Herbsttagung der Herbert-Kohl-Gesellschaft. Ob diese noch abgesagt wird, wir werden darüber berichten. Erster Vorsitzender der Herbert-Kohl-Gesellschaft ist der Breisacher AfD-Funktionär Volker Kempf. Bei der Tagung sprechen soll aber auch Helgo Brahn, ehemals energiepolitischer Sprecher der ersten Landtagsfraktion der Grünen in Baden-Württemberg, der auch mal das Zweitmandat im Wahlkreis Freiburg II für die Grünen gewonnen hat.
Es folgt nun der Bericht zum Prozess gegen den Waffenhändler Philipp K., der den rechtsradikalen Amokschützen David S. in München 2016 mit Waffen versorgt hatte.
Ja, heute ist ja der 1. Dezember 2017 und heute ist auch der Tag der Fortsetzung des Prozesses gegen Philipp K. in München, der zu sehr großer Sicherheit mit einer rechtsextremen Einstellung und wohlmöglich auch mit Wissen der Tat an David S. eine Waffe verkauft hat und Munition im vergangenen Jahr, womit er in München beim Olympia-Einkaufszentrum, also David S. am Münchner Olympia-Einkaufszentrum, 9 Menschen tötete, dabei selbst auch von einer rechten Ideologie geprägt war und vor allem eben junge Menschen erschossen hat, die er für Ausländer hielt. Ohne jetzt groß nochmal auf den Fall David S. eingehen zu wollen, wichtig an dem Prozess gegen Philipp K. ist zu wissen, dass er von Anfang an geständig war, dass er die Waffe verkauft hat, aber eben mit den Motiven und mit der Tat nichts zu tun haben wollte, oder zumindest sagte er, er habe nichts davon gewusst, er prüfe seine Kunden in der Regel eigentlich. Muss aber noch am Rande sagen, er hat die Sachen natürlich nicht legal verkauft, sondern über andere Wege, über das Darknet. Jetzt ist es so, dass eigentlich am 30. Oktober der letzte Prozesstermin gewesen wäre. Das Ganze lief unter einem sehr kleinen Gericht ab und es war auch nur die Anklage wegen fahrlässiger Tötung. Was darauf aufgebaut hat, war wie beim Verfahren gegen den Vater des Amokläufers von Winnenden. Aber die Nebenklage hat schon im Sommer ganz stark darauf gepocht, dass eigentlich eine Anklage wegen Beihilfe zum Mord der Fall sein müsste. Der Grund im ganzen Ermittlungsprozess der Münchner Polizei hat sich schon gezeigt, dass da ein Kontakt da sein könnte, beziehungsweise insbesondere der Darknet-Shop, über den das Ganze abgewickelt wurde. Wie es wurde von der hessischen Polizei aufgeflogen lassen und die haben dort Chatprotokolle gesichert, in denen eben erkenntlich war, dass auch Philipp K., der jetzt Angeklagte, als Waffenhändler Angeklagte, sich mit David S. ausgetauscht hat und ihm mit ihm auch rechte Parolen ausgetauscht hat. Und ein weiterer Kunde von Philipp K. hat eben auch da ausgesagt, dass er sich damit gebrüstet habe, von der Tat gewusst zu haben und wohl auch David S. Tipps gegeben haben soll, wie das geht. Dazu berichtet heute auch die der Bayerische Rundfunk bereits. Der Prozess, ich weiß nicht, ob er jetzt schon vorbei ist, aber auf jeden Fall ging er heute Morgen los. Inzwischen gäbe es Indizien, dass der in die Attentatspläne eingeweiht war. Also inzwischen ist es nicht unbedingt ganz zutreffend, weil es eben schon sehr, sehr früh da war, noch bevor der Prozess losging. Aber das Gericht hat es der ganzen Sache sehr schwer gemacht. Diese Chatprotokolle wurden wirklich erst am letzten Gerichtstag als Beweismittel anerkannt. Und insofern war das schon sehr schwierig, ein großer Kampf der Nebenklage, immer wieder diese Sachen einzubringen. Auch sehr dramatische Situationen vor Gericht, weil die Angehörigen der Getöteten tatsächlich sich völlig im Stich gelassen gefühlt haben. Jetzt wird sich das heute eben mal weiter zeigen, wie es läuft. Die Beweisaufnahme wurde eben verlängert. Es wurden dann noch viele, viele weitere Prozesstage eingeräumt, eigentlich bis in den Februar nächsten Jahres, dann aber doch wieder gekürzt. Das heißt, der letzte Prozesstag wird jetzt der 10.1. sein. Das ist ein bisschen die Frage, ob das dann auch medial untergeht, so nach Silvester, wird man sehen. Es ist aber ganz wichtig, und das hat sich immer wieder gezeigt in dem Prozess, dass das öffentliche Interesse von großer Wichtigkeit war. Das heißt, wen das interessiert, da immer mal wieder nachschauen, immer mal wieder bei Zeitungen nachsuchen. Eben der Bayernrundfunk berichtet dazu immer wieder aktiv und einige andere Zeitungen sind auch immer wieder da. Also der 10.1. wird voraussichtlich der letzte Prozesstag sein und eine Verurteilung wird es auf jeden Fall geben. Das Problem ist nur, wenn Philipp K. wegen fahrlässiger Tötung verurteilt würde, hätte er eine sehr milde Strafe im Vergleich zum eigentlichen Beihilfe zum Mord. Und deswegen, wenn das passieren würde, könnte er nicht mehr wegen desselben Verbrechens noch einmal angeklagt werden. Das heißt, die Nebenklage versucht da sehr, sehr stark dagegen zu wirken. Und die Öffentlichkeit spielt eine wichtige Rolle, weil nur dann das Gericht darauf reagiert. Und so wird es auch bei der Anerkennung der Chatprotokolle gewesen sein, die da jetzt mit einbezogen wurden. Ich werde die anderen Beiträge, die wir dazu hatten, nachher nochmal auf der Seite verlinken. Da kann man das auch nochmal nachhören, falls es jetzt ein bisschen zu schnell ging. Und sonst wird auch heute wahrscheinlich nochmal einiges in den Nachrichten dazu zu lesen sein. Es sind wohl sehr viele Zuhörer im Gerichtssaal auch heute.
In der Gemeinderatssitzung am Dienstag, den 28. November, hat der Freiburger Gemeinderat die Umbenennung des bisherigen Ludwig-Heilmeier-Weges in George-de-Hevesy-Weg beschlossen. Zuvor hatte die Expertenkommission, die Freiburger Straßennamen wissenschaftlich begutachtete, den Ludwig-Heilmeier-Weg, wie 11 andere Straßen auch, in die Kategorie schwer belastet, nicht haltbar, Umbenennung empfohlen, eingeordnet. Nach der Umbenennung soll die Straße ein Hinweisschild mit folgender Aufschrift erhalten. Die Straße war von 1994 bis 2017 nach dem Arzt und Leiter der Inneren Medizin an der Universitätsklinik Freiburg Ludwig Heilmeier benannt. Die Umbenennung erfolgte wegen seiner Verstrickung in den Nationalsozialismus. Michel Moos von den Unabhängigen Listen zur Person Heilmeier.
Auch hier liegt ja ein Antrag der Freien Wähler vor, die Straße überhaupt nicht umzubenennen. Und deshalb erscheint es mir schon richtig, ein paar Sätze nochmal dazu zu sagen. In Ulm findet derzeit parallel eine Diskussion statt über Ludwig Heilmeier, weil er der Gründungsrektor der Universität Ulm war. Es wird auch dort darüber diskutiert, einen entsprechenden Weg nicht mehr nach ihm zu benennen. Ausschlaggebend für die Debatte sind, glaube ich, zwei Punkte. Der eine ist, was er gemacht hat sozusagen in der Entstehung und Stärkung des Nationalsozialismus. Er war im Freikorps aktiv, er war dann im Stahlhelm aktiv. Der Stahlhelm ging 1934 in die SA. Und er war führendes Mitglied der Dozentenschaft, der nationalsozialistischen Dozentenschaft der Internisten. Was ich persönlich jetzt bei der Frage der Straßenbenennung und der Würdigung seiner Person mindestens genauso gravierend empfinde, ist die Tatsache, dass er nach dem Krieg in einer Kommission der Internisten war, die begutachten sollte den KZ-Arzt Beigelböck. Und die Historikkommission bei uns legt dar, dass er, und das sind wörtliche Zitate aus dem Gutachten, dass er zwar den Umstand, es ging um Menschenversuche an Sintis und Romas mit Meerwasser in Konzentrationslagern zu verantworten von dem KZ-Arzt Beigelböck. Und er hat begutachtet, dass das zwar ein Fehler sei, dass man diese Versuche in KZs gemacht habe, aber man dürfe das nicht als Verbrechen ansehen. Und damit, dass er dies so begutachtet hat, Menschenversuche an Sinti und Roma nicht als Verbrechen zu betrachten, meine ich, ist er hundertfach disqualifiziert, in unserer Stadt einer Straße einen Namen zu geben.
Dem ist nichts hinzuzufügen, sollte man meinen. Anders sah dies im Gemeinderat aber Professor Dr. Klaus-Dieter Rückauer von Für Freiburg aus der Fraktionsgemeinschaft Freiburg Lebenswert für Freiburg.
Ludwig Heilmeier war eine herausragende Persönlichkeit als Arzt und als Wissenschaftler. Dies ist unbestritten. Umstritten ist er aufgrund seiner Verhaltensweisen im Verlauf seiner Amtsführung. Aus heutiger Sicht können wir manches darin nicht verstehen, in Teilen auch nicht gutheißen. Die Frage ist, ob dies rechtfertigt, seinen Namen aus dem öffentlichen Erscheinungsbild zu tilgen. Auch bei kritischer Betrachtung wird niemand auf den Gedanken kommen können, ihn als fanatischen Nazi einzustufen. Die Zahl der Personen in der bundesrepublikanischen Geschichte, welche nach dem Krieg in fast lückenlosem Anschluss an eine braune Karriere in teils hohen und entscheidungsbefugten Ämtern tätig waren, ist Legion. Nicht nur, dass sie ihres Amtes nicht enthoben wurden, wenn Unrecht aus ihrer Vergangenheit ans Licht kam. Im Gegenteil, wer darauf hinwies oder dies gar juristisch verfolgt wissen wollte, wie der Generalstaatsanwalt Fritz Bauer als exponierteste Persönlichkeit, sah sich massivem Widerstand bis zur Denunziation gegenüber. Ich muss dazu zu dem Argument von Herrn Moos, das sehr ernst zu nehmen ist, anmerken, dass man auch diesen Punkt in dem zeitgeschichtlichen Kontext sehen muss. Menschenversuche bewerten wir heute anders. Wir bewerten sie in der Tat in einer Form, wie Herr Moos das angesprochen hat. Aber in der Zeit, in der diese Dinge geschehen sind, und das ist jetzt keine Rechtfertigung, bitte, gab es nicht Vorstellungen einer partnerschaftlichen Arzt-Patienten-Beziehung, die auf ein, wie man das heute nennt, Informed Consent gegründet war, das heißt die wissentliche Zustimmung eines Patienten zu einer Behandlung oder einer Diagnostik, die mit ihm vorgenommen wird, sondern da war dieses paternalistische Beziehungsverhältnis, in dem der Arzt entschieden hat, das machen wir jetzt. Und der Patient hat gesagt, okay, Doktor, dann machen Sie mal. Das muss man einfach wissen. Und nochmal, dies ist keine Rechtfertigung für irgendwelche KZ-Versuche, wie sie tatsächlich geschehen sind. Wenn nun in der Diskussion um Straßennamen immer der Hinweis auf unsere Geschichte kommt, so gehört diese Wirklichkeit einer Besetzung wichtiger Funktionen quer durch die Gesellschaft mit ehemaligen oder noch immer bekennenden Nazis nicht minder dazu. Ja, wir haben Figuren mit üblen Taten in unserer Vergangenheit. Und es ist auch unsere, nicht nur ihre Vergangenheit. Ja, und es wäre wünschenswert und wesentlich besser gewesen, die Gesellschaft hätte sich in den 50er und 60er Jahren dieser Einsicht gestellt, einschließlich der gebotenen Konsequenzen. Das hat sie nur unzulänglich getan. Insofern muss es befremden, nun an einer Einzelperson eine rückwirkende Beurteilung vorzunehmen. Georges de Hevesy war eine Persönlichkeit, welche die Ehrung durch einen Straßennamen ohne jeden Zweifel verdient. Ludwig Heilmeier hat es nicht verdient, eine solche Nennung aberkannt zu bekommen. Auch hier sollte der Name bleiben, aber ein zusätzliches Schild mit genauer Darstellung angebracht werden.
Fassen wir zusammen. Weil es so viele Nazis gegeben hat, kann man auch Personen, die im MSA-Vorläufer aktiv waren, angeblich nicht als fanatische Nazis bezeichnen. Und Menschenversuche sind schon nicht ganz so gut. Aber man sollte doch alles im zeitgeschichtlichen Kontext sehen. Eine Einzelmeinung? Nein. Er sei ja gar kein Mitglied der NSDAP gewesen, so Nicolas von Geiling von der FDP.
Er wollte zwar 1934 Mitglied werden, er bekam aber keine sogenannte Unbedenklichkeitsbescheinigung.
Wollte mitmachen, durfte nicht ganz so viel, wie er wollte und war deshalb kein ganz so schlimmer Nazi. Auch ein Erklärungsansatz. Kritik zu diesen Wortmeldungen gab es von Grünalternativen-Stadträtin Monika Stein.
Ja, Herr Erster Bürgermeister, meine Damen und Herren, eigentlich dachte ich nach dem kurzen Redebeitrag von Herrn Moos, dass gar nichts mehr gesagt werden müsste und dass eigentlich beim letzten Tagesordnungspunkt die wichtigsten Argumente ausgetauscht sind. Aber nach Ihrem Redebeitrag, Herr Rückauer, musste ich dann doch noch mal mich melden und sagen, ich muss da, glaube ich, schon was erwidern. Also bei allem Verständnis für differenziertes Betrachten von Dingen, die in der Vergangenheit passiert sind. Aber Menschenversuche in KZs damit gleichzusetzen oder damit zu relativieren, dass das Verhältnis zwischen Ärzten und Ärztinnen früher und den Patientinnen und Patienten ein ganz anderes war, als es heute ist. Also da fehlt mir völlig das Verständnis und da finde ich, muss auch in diesem Gemeinderat was dagegen gesagt werden.
Und nur weil einige Anwohnerinnen laut schreien, muss man diesen Stimmen, die wie die Freien Wähler gegen eine Umbenennung der Straßen agitierten, nicht folgen, meinte auch Grünen-Stadtrat Timothy Sims.
Auch in diesem Fall, ich verstehe nicht so ganz den Gegenvorschlag. Ich finde, man sollte sich da nicht von irgendwelchen Anwohnervoten abhängig machen.
Schlussendlich wurde die Umbenennung des Ludwig-Heilmeier-Weges in George-de-Hevesy-Weg mit großer Mehrheit angenommen. Der ungarische Chemiker George-de-Hevesy lebte von 1885 bis 1966. Er hatte von 1926 bis 1934 einen Lehrstuhl für physikalische Chemie an der Universität Freiburg inne. Aufgrund seiner jüdischen Herkunft war er gezwungen, auszuwandern. 1943 erhielt er den Nobelpreis. Auffällig an dieser Straßenumbenennung ist, dass noch im jungen Stadtteil Rieselfeld eine Straße nach Ludwig Heilmeier benannt worden war. Besonders bedenklich an der Debatte im Gemeinderat war aber die Relativierung von Gräueltaten, in diesem Fall gegenüber Sinti und Roma, durch Mitglieder des Freiburger Gemeinderats. Neben dem Ludwig-Heilmeier-Weg wurde auch die Umbenennung der Rennerstraße in Grete-Borgmann-Straße nach der Freiburger Frauenrechtlerin Grete Borgmann und der Eckerstraße in Ernst-Zermelo-Straße beschlossen. Johann Alexander Ecker hatte eine Schädelsammlung aufgebaut. Ernst Zermelow war NS-kritischer Freiburger Mathematiker. Und das war's mit dem Infomagazin bei Radio Dreieckland am Freitag, den 1. Dezember. Am Mikrofon sagt Fabian Tschüss und auf Wiederhören. Thank you.